Ein Pfarrer hatte sich hinter dem Pfarrhaus einen kleinen Obstgarten angelegt. Und jedes Mal, wenn die Zeit reif war zum Ernten, da musste er feststellen, dass die Kinder von der Straße kamen und sein Obst stibitzten. Und eines Tages stellte er ein Schild in seinen Garten. Der liebe Gott sieht alles. Und er hoffte damit, die Kinder moralisch zu erwischen. Doch als er am Nachmittag wieder aus dem Fenster sah, sah er, dass die Kinder mit vollen Händen seine Äpfel abgeerntet hatten. Er rannte wütend nach draußen, doch die Kinder waren längst weg. Und er stellte fest, dass sie auf dem Schild etwas mit kritzliger Handschrift hingeschrieben hatten. Der liebe Gott sieht alles, aber er verpetzt uns nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich denke, alle, die schon mal mit kleinen Kindern im Auto unterwegs gewesen sind und im Stau gestanden haben, haben irgendwann dieses Spiel gespielt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist, ja, und dann wird die entsprechende Farbe genannt. So kann man schon mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde im Stau überbrücken, bevor man dann zum 18. Mal die Benjamin-Blümchen-Kassette umdreht. Der liebe Gott sieht alles. Um das Sehen bzw. Nichtsehen geht es heute auch in meiner Predigt. Der Text, den ich mit euch im ersten Teil durchgehen möchte, der steht im 2. Buch Könige ab Kapitel 6. Und ich gehe den so Stück für Stück mit euch durch. Und ich lese hier nach der Hoffnung für alle Übersetzung. 2. Könige 6 ab Vers 8. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte König Joram von ihm davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer von euch ist es? Bis dahin erstmal. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ne? Ich kann mir das richtig vorstellen, wie der syrische König mit seinen erfahrenen Generälen so um einen Tisch herumstehen und sich überlegen, wo können wir am besten einen Hinterhalt planen. Ja, hier müssen die israelischen Soldaten durch, hier muss das Heer durch, wir postieren unsere Heer da, dann nehmen wir sie gemeinsam in die Zange und schon haben wir gewonnen. Soweit die Idee. Und jetzt schickt er seine Truppen dorthin und die warten da und warten. Kommt keiner. Und das passiert nicht nur einmal, sondern mehrmals. Warum? Ja? Neue Idee. Wieder stehen sie um die Karte, wieder überlegen sie, wo können wir die am besten angreifen, und jedes Mal nützt der Hinterhalt gar nichts, weil die israelitischen Soldaten eben nicht kommen. Und dann geht es hier weiter. Und zu Recht hat er den Verdacht, da muss doch irgendwo ein Maulwurf sein, da muss doch irgendwo ein Spion sein, der unsere Pläne hier dem Feind weitergibt. Und irgendeiner, der mutigste wahrscheinlich von den Generälen, sagt dann: Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer seiner Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Der kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der liebe Gott sieht alles. Sogar was ich meiner Liebsten ins Ohr flüstere, also in meinem privatesten Bereich, da wo eigentlich keiner mithören, mitgucken, mit sonst irgendwas soll, selbst das kriegt dieser Gott mit. Oha, ja. Okay. Gut, es geht ja um Strategie. Was macht man dann? Ich habe hier einen allwissenden Gott, einen allsehenden Gott, dem sind alle unsere Pläne, die wir hier schmieden, vertraut. Und er macht sie zunichte. Warum? Weil da gibt es einen Propheten, Elisa, und der steckt dem König von Israel alles, was wir hier planen. Es gibt heute Spionagesatelliten im Weltall. Die haben so empfindliche Kameras, die können, so sagte man oder habe ich gelesen, die können von Weltraum aus die Titelzeile einer Zeitung lesen, wenn du sie auf die Erde legst. So empfindlich sind diese Kameraaugen. Aber die wissen nicht, was ich in meinem Schlafzimmer flüstere, hoffe ich. Was macht man als erstes, wenn man ja, einen Krieg führen will? Man muss die feindlichen Radaranlagen ausschalten. Jetzt ist es schwierig, Gott auszuschalten, aber Prophet geht vielleicht. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden, dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Gute Idee, bis dahin. Also muss ich sagen, aus militärischer Sicht gar nicht so verkehrt der Gedanke. Prophet ausschalten, damit ist dann der Gott auch außen vor und dann können wir endlich militärische Siege erringen. Wir sind im Jahr 850, 840 vor Christus. Und Dothan dürfen wir uns jetzt nicht so als riesig große Stadt vorstellen. Es war eher ein Dorf, aber mit einer befestigten Stadtmauer. Und im Schutz der Dunkelheit verlegt der König von Syrien ein Heer nach Dothan. Er lässt im Schutz der Nacht die Stadt umzingeln und wartet auf den Morgen. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Elisas Diener wird morgens wach. Der räkelt sich, der streckt sich, der wirft schon mal die Senseo an, der klappt die Rollläden auf und blickt nach draußen. Die Sonne geht gerade erst auf und plötzlich funkelt da was. Und er guckt, na nu, was ist das denn? Das könnte ein Speer gewesen sein oder ein Teil von der Rüstung oder Zaumzeug von einem Pferd. Und plötzlich dämmert es ihm, wir sind umzingelt. Und eine belagerte Stadt, wenn sie kein Wasser hat und nicht genügend Vorräte, ist grausam. Schon nach wenigen Tagen muss man kapitulieren, wenn man nichts zu trinken hat. Und das weiß Elisas Diener. Und er sieht dieses Heer und er ahnt sofort, es gibt kein Entkommen. Wir kommen weder aus der Stadt raus, gut, die anderen kommen auch noch nicht rein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen kapitulieren. Dieser Hinterhalt, da kommen wir nicht lebend raus. Und er läuft aufgeregt zu Elisa und sagt, was sollen wir machen? Völlig verzweifelt. Und Elisa gähnt nochmal und sagt, mach dir keine Gedanken. Auf unserer Seite sind mehr als Soldaten vor dem Tor stehen. Ich würde gerne mal wissen, was Elisas Diener in dem Moment gedacht hat. Schläfst du noch? Unserer Seite sind mehr, also du und ich und welche Armee? wir sind schon zu zweit und die sind nur ein Herr. Und dann passiert etwas für mich Einzigartiges. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Und dann betete er: Bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Wie konnte Elisa das sehen? Was hat er für Augen, die hinter diese Matrix gucken können, hinter diese für uns sichtbare Welt? Ihr kennt den Film Matrix, ja? Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Wenn nicht, das ist Pflichtaufgabe. Also heute noch alle drei Teile. Da steckt so viel Evangelium drin, das glaubt man nicht. Das wäre eine eigene Predigtreihe wert. Ja? Also wählst du die blaue oder die rote Pille? Ja? Glaubst du, dass um uns herum, hinter der für uns wahrnehmbaren, mit unseren Sinnen wahrnehmbaren Welt, eine Welt existiert, die da ist, die wir aber trotzdem nicht sehen können? Klaus hatte das in seiner Anmoderation schon gesagt. Es gibt Dinge hier im Raum, die sind da, aber wir haben keine Antennen, wir haben keine Organe dafür, um das wahrzunehmen. In diesem Moment ist ja Handystrahlung, ja, aber wenn ich kein Handy habe, dann nehme ich die nicht wahr. Wenn wir ein Radio hätten, dann könnten wir hier Radio hören. Wenn wir einen Fernseher hätten, dann könnten wir hier Fernseh empfangen. Die Strahlen sind da, die sind hier um uns herum, aber wir spüren sie nicht, wir riechen sie nicht, wir sehen sie nicht, wir können sie nicht fühlen, anfassen, sonst irgendwas, und trotzdem sind sie da. Und Elisa sieht hier etwas hinter der für unsere Augen wahrnehmbaren Realität. Und unsere Augen, meine werden immer schlechter. Ja, ich brauche eine Brille, um klar sehen zu können. Aber Elisa hat hier einen Blick, der hinter die Kulisse geht, der hinter die Matrix sieht und sagt, da ist etwas, da ist Gott. Und der ist mit seinen Engeln mächtiger und übermächtiger und zahlenmäßig überlegen, dass dieses ganze Heer, was der König von Syrien da geschickt hat. Und er betet darum, dass der Diener die rote Pille nimmt, um mal mit der Matrix zu sprechen. Ja, dass Gott ihm die Augen öffnet und sagt, lass ihn auch sehen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt von Pferden und Streitwagen aus Feuern beschützt wurde. Was muss das für ein Eindruck gewesen sein? Was muss das in diesem Diener ausgelöst haben? Und Elisa sieht das. Und jetzt wird es ja noch doller. Also diese ganze Szenerie entbehrt nicht einer gewissen Komik auch. Irgendwann ist es hell genug, Dämmerung ist vorbei, jetzt kann man endlich alles sehen. Die sind zahlenmäßig überlegen, das kleine Dorf hat dieser Streitmacht nichts entgegenzusetzen. Als die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Zack, einmal Licht an, wuff, Diener sieht, einmal zack, Licht aus, ganzes Heer blind. Könnt ihr euch das vorstellen? So noch mitten in der Attacke, so und alle galoppieren vorwärts und plötzlich wird das Licht ausgemacht. Alle blind, ganzes Heer blind. Der Herr erhörte Elisas Gebet und das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. Was passiert? Wer hat das Licht ausgemacht? Ja? Keiner sieht mehr was. Angriff abbrechen. Nur wohin? Fremde Gegend. Und Elisa ist so cool, der geht raus. Der geht raus vor die Tore. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte, ihr habt wohl den Weg verfehlt. Ihr seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Wie cool ist das denn? Ja? Wen sucht ihr? Klar, wir sind eigentlich hier, um Elisa abzuführen, aber wir sehen gerade alle nichts. Ja? Das kann ja mal passieren in der Nacht, es war ja dunkel, ihr habt die falsche Stadt umzingelt. Kommt mal mit. Habt ihr euch mal überlegt, wie führt man ein Heer von Blinden? Elisa ist der Einzige, der sehen kann. Ja? Ich denke, es gibt nur eine Möglichkeit, die müssen irgendwie so eine Polonaise gemacht haben, so einer hinter dem anderen her und Elisa vorne weg. Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Archäologen meinen, Dothan, die Stadt, das Dorf, gefunden zu haben. Ungefähr 18, 19 Kilometer weg von Samaria. Stellt euch das mal vor, was das für ein Zug gewesen ist, der da hinter Elisa hergewandert ist. Blind. Hoch und runter, Stock und Stein. Und er führt sie mitten nach Samaria. Vers 20. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa: Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können. Also so wie beim Lichtschalter. So, prick, Licht aus, prick, Licht an, wenn das immer so einfach wäre. Und als ihnen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet werden, da stellen sie voller Schrecken fest, dass sie sich mitten im Feindesland befinden. Schlimmer geht's gar nicht. Kommt der nächste Stratege, Vers 21. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa: Soll ich die alle umbringen lassen? Lass mal nachdenken. Ist das eine gute Idee? Gut, die Genfer Konventionen gab es noch nicht. Und der Prophet sagt ganz cool: Nee, das sollst du nicht. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen und nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Was machen die? Die kommen dort an, eben noch eine lebensbedrohliche Situation. Soll ich die alle einen Kopf kürzer machen lassen? Und Elisa sagt: Nein. Es gibt Regeln, auch im Krieg. Ich habe eine Idee. Wir machen Potluck. Wir feiern einen Brunch. Klopft bei allen Leuten an, die sollen Tische rausbringen, die sollen gucken, was der Kühlschrank hergibt. Es wird gegessen, es wird gefeiert. Ich sehe was, was du nicht siehst. Gott sieht uns. Gott weiß, wie es uns geht. Er sieht tiefer, er sieht hinter unsere Maske, im wahrsten Sinne des Wortes, er sieht bis in unser Herz hinein. Und um uns herum gibt es eine Welt, die wir zwar mit unseren Augen nicht wahrnehmen können, aber die trotzdem real ist. Und in dieser Welt, in dieser für uns unsichtbaren Welt, tobt ein Kampf um jeden einzelnen Menschen. Es gibt keine neutrale Zone. Ich kann nicht sagen, ich halte mich da raus, ich bin ein Schweizer, ich halte mich da raus, macht ihr. Du bist entweder auf der Seite Gottes oder du bist auf der Seite des Teufels. Das sagt die Bibel ganz klar. Es gibt keinen neutralen Bereich. Entweder da oder da. Und ich frage mich, wenn ich das so lese, was macht das denn mit mir? Wo berührt das denn mein Leben? Wenn ich weiß, dass Gott alles sieht, alles weiß, alles hört. Wenn ich weiß, dass ich inmitten vielleicht dieser ruhigen Welt hier, dass um mich herum ein Kampf tobt, den ich nur nicht hören kann, nicht sehen kann und der trotzdem real ist. Ich möchte einige Verse aus Psalm 139 zitieren. Das ist ein Psalm von König David, der sich auch bewusst macht, dass Gott da ist, dass Gott real ist und dass er alles von mir und über mich weiß. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Und schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch ein unergründliches Geheimnis. Gott weiß, was ich denken will. Gott weiß, was ich sagen will, noch bevor die Synapsen in meinem Gehirn noch die Gedanken steuern, weiß Gott alles. Alles ist ihm vertraut. Das kann mir Angst machen. Das, ja, so wie so ein allgegenwärtiger, allmächtiger Big Brother, ständig jemand da ist, der alles von mir mitkriegt. Oder das kann wie König David dazu führen, dass ich erkenne, dass ich vor Gott mich nicht verstellen kann und mich nicht verstellen brauche. Gerade weil er mich kennt. Gerade weil er alles über mich weiß. Wenn ich ein guter Schauspieler bin, dann kann ich auf die Frage, wie geht's dir in der Gemeinde, sagen, danke, gut. Und vielleicht glaubt ihr mir das sogar. Und wenn ich ein noch besserer Schauspieler bin, dann gelingt es mir sogar, mich selber davon zu überzeugen, dass es mir gut geht. Und in Wirklichkeit spiele ich doch nur frommes Theater. Bei Gott brauche ich das nicht. Da kann ich im wahrsten Sinne des Wortes meine Maske ablegen. Dann muss ich ihm nicht vormachen, dass ich mir toll fühle, dass ich mit meinem Leben zufrieden bin, dass ich alles habe, was ich brauche. Sondern ich darf mein Herz vor ihm ausschütten, weil er mich kennt. Und weil er, und das ist das für mich Erstaunliche, obwohl er mich kennt, mich liebt. Aus Gnade, für gerade in dem Lied gehört haben. Das ist für mich die gute Nachricht. Dieser allwissende, allsehende, allhörende, allgegenwärtige Gott liebt dich und mich. Und er lädt uns ein, ganz ehrlich vor ihm zu sein. Unser Herz vor ihm auszuschütten. Und wenn ich mir das vorstelle, dann muss ich immer an meine Kinder denken, als die noch so ganz klein waren. Und wenn dann im Kindergarten die Stunde zu Ende war und so, alle Leute. Plötzlich geht die Tür auf und so ein Konglomerat von Kindern kommt da rausgeströmt und man schnappt sich zwei und packt die ins Auto und dann geht es auch schon los. Papa, der hat das gemacht und der hat das gemacht und die hat mir an den Haaren gezogen und dann habe ich mit der Frau Killet gespielt. Das ging nur in einer Tour. So voll waren die Kinder mit dem, was sie erlebt haben. Und so stelle ich mir das auch vor, dass wir unser Herz bei Gott ausschütten können. Ganz unsortiert. Warum? Weil Gott sich freut, wenn wir ihm was zu erzählen haben. Nicht, dass er es nicht schon wüsste, aber er freut sich, wenn wir es ihm sagen. Ich möchte schließen mit einem wunderbaren Text aus dem Epheserbrief und den lese ich aus der Luther-Übersetzung, weil mir dieses Bild so schön gefällt. Epheser 1, Vers 18. Und er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Es geht mir um dieses Bild. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Herzensaugen. Das erinnert mich an den kleinen Prinzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Oder, weil dieses Zitat stammt aus der Bibel, wie Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht unser Herz an. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich wünschte, ich könnte wie Elisa einfach sagen, Gott schenke euch den Blick hinter die Matrix. Gott schenke euch diesen Blick für die Realität, die geistliche Realität um uns herum. Ich wünsche mir, dass ich wie Elisa diesen Mut habe, zu sagen, egal was in meinem Leben passiert, welche Fallen da sind, welcher Hinterhalt, wie umzingelt mein Leben auch sein mag. Als Christ darf ich immer damit rechnen, dass Gottes Kraft und Macht bei mir ist. Heute, an diesem Sabbat, an jedem neuen Tag in der Woche, bis Jesus einmal wiederkommt, bis dieser trennende Vorhang der Matrix weggenommen wird und wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Gott segne euch. Amen. Lasst uns zu einem Gebet aufstehen. Vater im Himmel, ich finde diese Geschichte von Elisa so stark, dass er diesen Blick hinter die Kulissen hat, dass er mit deiner Realität und deinem Eingreifen rechnet, dass Leute, die von Blindheit geschlagen sind, plötzlich sehen können und dass du aus Feinden Freunde machst durch einen Brunch. Das ist was Wunderbares. Ja, und was wir für uns heute mitnehmen aus dem, was wir gehört haben, ist einfach, dass du uns durch und durch kennst und dass dein Blick tiefer geht als jeder Röntgenstrahl und jedes MRT, dass du alles von uns kennst und weißt und uns für dieses Wissen. Danke für deinen Segen. Danke, dass du bald kommen wirst und diesen trennenden Vorhang wegnimmst. Wir warten darauf. Komme bald, Herr Jesus. Amen.